Herzlich willkommen bei Staffel 1, Episode 2 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vernachlässigtes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thierse. Grüß dich, Patrick.
Hi, Michael.
Schön, dass du wieder da bist nach der letzten harten Episode.
Ich danke dir. Das war echt hart, ja. Diesmal ist ja fast leichte Kost, muss man sagen. Wobei, ich bin mir gar nicht so sicher bei deinem Film, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne ihn nicht. Und es tut mir jetzt schon weh, denn nicht? Du hast Sachen angedeutet über diesen Film, nach denen ich sagte, das ist ja genau mein Ding. Sag mal, was ist das? Was hast du mitgebracht?
Ich habe diesmal The Borderlands mitgebracht. Ein Horrorfilm aus Großbritannien aus dem Jahr 2013. Diesmal eben etwas leichter. Es ist keine 165 Minuten, sondern nur 89 Minuten. Aber der Film hat es aber auch in sich ein bisschen. Da muss ich ein bisschen auch ausholen. Aber erstmal verrate ich mal, was das Lexikon des internationalen Films dazu schreibt. Merkwürdige Ereignisse in einer Kirche in der englischen Provinz rufen Abgesandte des Vatikans auf den Plan, die den Vorgängen auf die Spur kommen sollen. Während sie zunächst an einen Schwindel des örtlichen Pfarrers glauben, erweist sich die Präsenz des Übernatürlichen bald als so real, dass zusätzliche Exorzismusmaßnahmen getroffen werden müssen. Gut gespielter Mystery-Thriller, der trotz seiner stereotypen Handlung und der überflüssigen Präsentation als Found-Footage leidlich überzeugt, weil die Inszenierung durchaus Gespür für Spannungsmomente aufweist.
Was? Found-Footage? Oh, jetzt musst du aber hart dafür ackern, um mit dir schmackhaft zu machen.
Okay, nee, da muss ich ein bisschen ausholen. in eins meiner besten Film-Kinoereignisse war damals The Blair Witch Project. Und zwar eigentlich nur, weil wir den auf dem Fantasy Film Festival gesehen haben und wirklich nichts davon gewusst haben. Wir standen da einfach mal vor dem Kino rum und haben überlegt, was wir angucken sollen. Da kam einfach ein Typ daher, der gesagt hat, hey, guckt euch The Blair Witch Project an, von dem hat er schon viel Gutes gehört. Und da sind wir wirklich rein und da beginnt ja berühmterweise mit eben, das sind die Filmaufnahmen gefunden im Wald. Und wir haben das echt geglaubt. Und das war das Spannendste, was ich in meinem Leben bis dahin gesehen habe. Und dann ging ja diese ganze Found-Footage-Welle los. Und es war ja dann wirklich, es wurde ja nicht besser. Es war ein Found-Footage-Film am anderen und jeder ist noch schlechter geworden. Und dann jetzt mit Paranormal Activity ging das Ganze in diese Jumpscares rein. Und wie gesagt, also ich finde Paranormal Activity grottenschlecht, ganz furchtbar. Und ich hätte Borderlands auch abgetan. Hätte ich dann gleich, hat mir einer gesagt, das ist Found Footage. Ich habe gesagt, vergiss es. Aber ich bin draufgekommen, weil das einer der Filme war, die Mark Kermode von der BBC als einer seiner besten Filme des Jahres betitelt hat. Und das fand ich dann interessant. Ich habe mir angeguckt und es war wirklich seit Jahren einer der spannendsten Filme, die ich gesehen habe. Mhm. Vor allem, weil das ist Found Footage, aber es funktioniert. Sie machen es so, dass es funktioniert. Also wirklich die Story ist, diese zwei Typen vom Vatikan, die da in die englische Provinz fahren und die müssen eben, um das für den Vatikan zu dokumentieren, ihre Arbeit dokumentieren, was sie tun. Und darum haben die diese Kameras dabei, in Bodycams. Und das funktioniert eben super, weil es nicht auch allein auf diese Bodycams ist, sondern sie stellen dann in dieser Kirche, wo eben angeblich hier eine Poltergeisterscheinung ist, stellen sie natürlich auch Kameras auf, was dem Filmemacher eben Möglichkeiten gibt, um anders zum Schneiden und eben dadurch Spannung aufzubauen. Und der Spannungsaufbau ist das A und O von dem Film und das macht ja sowas von gut. Er tut dich als Zuschauer erstmal eben so im Glauben lassen, eben ja, das ist ein üblicher Found-Footage-Film und es geht gemächlich los. Erstmal eben gerade mit diesem Paar, das da ankommt und auch bei denen ist eine Spannung da, weil das ist einerseits ein gläubiger Katholik und das andere ist immer ein Ungläubiger. Was der Film dann macht, macht einmal die Spannungen zwischen den beiden in den Szenen, die nicht in dieser gotischen Kirche im Nirgendwo spielen und auf der anderen Seite sind die Szenen in der Kirche, die dann Szenen aus dem typischen Gothic-Horror-Film sind. Du hast Passagen, wo man nichts hört, nichts sieht und dann auf einmal dann doch irgendwas einfach nur eine Tür zuschlägt oder was runterfällt und so weiter und so fort. Und ab der Hälfte passieren dann auch außerhalb dieser Kirche, passiert diesem Team Sachen, die eben nicht ganz natürlich sind. Mhm. Und dann, ja, es gibt ein, zwei Schockmomente zwischendrin und dann, wo der Film wirklich, wirklich durchstartet, das ist der dritte Akt. Und das ist wirklich was, wo eben, da kam wieder bei mir der Blair Witch Project. Ich hatte noch nie so viel Angst wie in diesem dritten Akt bei The Borderlands. Das ist perfekt, was sie da abziehen. Und es ist wirklich ein Ende, das ist schockierend und du siehst es nicht kommen. Du bist nicht als Zuschauer nicht vorbereitet auf das, was am Schluss dort abgeht und da passiert. Und das, wenn der Abspann läuft, du hockst verblüfft, schockiert vor dem Bildschirm oder vor der Leinwand und das brennt sich wirklich, wirklich ein. Und deswegen, wer guten Horror sucht und mal was anderes sehen möchte und sich mal überraschen lassen will und sich auch nicht von dem Found Footage abschrecken lässt, weil das ist wirklich gut gemacht, greift zu The Borderlands. Geiler Film.
Ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich möchte den Film ja selber nicht ruinieren, aber würdest du sagen, dass Wiedersehen lohnt oder ist es einer der Filme mit einem erstaunlichen Twist oder einem überraschenden Filmende, von dem du sagst, okay, das funktioniert genau einmal und da hat es sich wahrscheinlich überlebt? Ist der einfach auch inszenatorisch und vielleicht schauspielerisch, drehbuchseitig so gut, dass du sagst, kann man immer wieder gucken, gerade wenn man weiß, worauf es hinausläuft? Oder?
Also kann man auf sich auf jeden Fall ein zweites Mal gucken, weil man dann beim zweiten Mal auch mehr vielleicht auf das achtet, was eben die beiden Protagonisten, beziehungsweise drei, es sind eigentlich dann drei, da kommt noch einer hinzu, so eher so ein Hardliner, der ihre Interaktion, vor allem eben dieser Atheist und das atheistische Glauben gegenüber dem katholischen, christlichen Glauben. Das ist eine ganz gute Dynamik, indem man halt einfach auch ein bisschen aufpeppt, weil wäre es jetzt nur diese Gruselszenen oder nur so wie Paranormal Activity, dass ich nur dieses Haus habe, wäre es vielleicht langweilig. Und das ist schon was beim zweiten Mal, was man sich da angucken kann. Die Schlusspointe, die vergisst du nicht. Also das ist wirklich was, weiß nicht, ob die beim zweiten Mal so gut funktionieren wird.
Ich möchte jetzt nicht, ich möchte auch nicht zu sehr auf diesem ganzen Subgenre des Found-Footage-Horrors rumreiten. Es gibt ja gute Beispiele. Eins hast du bereits genannt. Ich finde, Blair Witch Project funktioniert für mich auch 20 Jahre danach immer noch ganz gut. Und dieser spanische Thriller Rec und Kiyoshi Kurosawa-Film, den ich sehr, sehr liebe, Kairo, hat ja auch Elemente von Found-Footage, möchte ich mal sagen. Also ist kein reiner Found-Footage-Film, aber spielt ja auch sehr mit diesem Motiv Morde auf Video aufgezeichnet. Und cool. Das notiert. Borderlands.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich gespannt, was du sagst.
Ich weiß, wonach ich den Rest dieses Abends suchen werde.
Es gibt eine deutsche Blu-ray, kann man sich auf jeden Fall holen. Hast du auch was Horrormäßiges oder ist bei dir heute, was steht bei dir auf dem Programm?
8-10% Horror, würde ich sagen. Also ich habe auf jeden Fall einen Genre-Mix mitgebracht, einen Genre-Hybriden, was ich auch durchaus reizvoll finde an dem Film. Jetzt haben wir gesagt, sagtest du, unbekannt, vernachlässigt, ist ja so ein bisschen das Motto unserer kleinen Podcast-Reihe hier. Mhm. Trifft es vielleicht nicht hundertprozentig. Die Filmmacher, die hinter dem Film stehen, sind zwei der bekanntesten Gesichter im zeitgenössischen Hollywood-Kino, Autoren-Kino, möchte ich mal sagen, das böse Wort. Und eben auch kommerziell sehr erfolgreich und mit Preisen überschüttet. Das sind die Coen-Brüder. Und die haben 91 einen Film rausgebracht namens Barton Fink. Nicht mehr ganz am Anfang ihrer Karriere, aber noch relativ am Anfang. Sie haben zuvor Miller's Crossing gemacht, ich glaube Raising Arizona und natürlich Blood Simple. Und mit Sicherheit irgendwas, was ich jetzt vergesse. Aber Barton Fink war so der Film, der ihn über die Schreibblockade zu Miller's Crossing hinweg half. Also sie hatten ihn vor Miller's Crossing verfasst. Und es ist im Grunde, also sowas wie ein archetypischer Coen-Film, was einige Motive betrifft und auch das Personal, weil sie rekrutieren eben viele Gesichter aus ihren früheren Produktionen und haben dann quasi so zum ersten Mal so eine richtige Stock-Company, also von Menschen wie John Turturro und John Polito und John Goodman, lauter Johns, aber eben auch Steve Buscemi und Menschen, die du eben auch in anderen Coen-Streifen vorher gesehen hast. Und es fühlt sich zum ersten Mal so an für mich wie ein richtiger Coen-Brothers-Film. Warum habe ich den gewählt? Weil der ist jetzt nun mal wirklich mitnichten vernachlässigt. Ich habe das Gefühl, innerhalb des Werks der Coens gerät er so ein bisschen ins Hintertreffen. Man guckt eben doch eher auf die vordergründigen Kultfilme, auch wieder so ein blödes Wort, wie Fargo, wie Big Lebowski, zuletzt No Country for Old Men, Oh Brother, Where Art Thou, war, glaube ich, so ihr großes Comeback vor ihrem Oscar-Erfolg mit No Country. Und ich habe das Gefühl, so alles Prä-Fargo ist ein bisschen einfach vergessen worden. Ist jetzt nur ein persönliches Gefühlchen, also ich kann auch vollkommen falsch liegen. Aber ich finde, Barton Fink sollte auf jeden Fall noch mal ein bisschen Wertschätzung erfahren. Es ist über den ich mit den Coen Brothers in Kontakt kam, eben über eine Ausstrahlung nachts im ZDF. Überhaupt nicht wusste, was da auf mich zukam. Und der Film hat mich komplett weggeblasen, weil er traf hundertprozentig meine Sensibilität. Es ging um einen, naja, halb gescheiterten Autoren. Und da lese ich vielleicht am besten mal hier die Inhaltsangabe vor oder den kleinen Kommentar des Lexikons des internationalen Films. Ist auch wieder nicht ganz korrekt, sehe ich gerade. Ein New Yorker Bühnenautor gerät als Drehbuchautor in Hollywood in eine Schaffenskrise, wird in einen Mord verwickelt und durch einen, oh nein, Spoiler, eine rabenschwarze Komödie als filmische Achterbahnfahrt inszeniert, die dem Zuschauer den festen Boden unter den Füßen zu entziehen versucht. Perfektes Unterhaltungskino mit glänzenden Darstellern und beeindruckenden visuellen Effekten. Teil des Plots habe ich übersprungen. Zu den visuellen Effekten sei gesagt, es gibt keine. Also nicht soweit ich das beurteilen kann. Aber okay.
Ja, ich kenne den Film nicht. Mir ist der nie gewahr. Aber ich kenne die Szene. Das ist doch die, wo der Hotelflur brennt.
Richtig. Ist kein visueller Effekt, ist ein praktischer Effekt. Also es ist, vielleicht gibt es mal ein Mad Painting. Das kann schon sein. Aber tatsächlich, das ist ja nur was anderes als Spezialeffekte. Also tatsächlich, der brennende Hotelflur ist ein Spezialeffekt. Das Hotel, in dem das spielt, Hotel Earl, ist tatsächlich auch ein Set. Das ist kein echtes Hotel. Das merkt man auch relativ bald, weil es ist komplett desolat und erinnert eben sehr an diese etwas mobileren Settings von David Lynch, wie zum Beispiel in Eraserhead und Blue Velvet. Und ich, meine Meinung ist, dass es teilt sich stimmungsmäßig sehr, sehr viel mit David Lynchs Werk. Insbesondere eben die beiden genannten Filme auch hier, wie in Eraserhead spielt auch die Beheizung im Hotel Earl ein für den Plot sehr, sehr, eine sehr wichtige Rolle. Ich finde es sehr interessant, also es ist auf jeden Fall der David Lynchigste Coen Brothers Film, wo gibt. Macht nicht nur deswegen ein bisschen Spaß, sondern eben, weil er auch wirklich all das bedient, worauf ich stehe. Es ist eben dieser Mix aus Film Noir, Komödie, Thriller, Drama, Liebes-, Horrorfilm, aber es ist eben auch ein Kostümschicken. Er spielt 41 in einer auch historisch sehr aufgeladenen Zeit. Ich glaube, unmittelbar um die Tage rum der Attacke auf Pearl Harbor, was auch so am Rande des Films so plotzeitig in Erscheinung tritt, aber keine tragende Rolle spielt. Es geht eben um Hollywood, es geht um das Filmemacher, es geht um so eine gestrandete Autorenfigur, eben diesen Off-Broadway-Theaterautoren namens Barton Fink, der eben quasi in L.A. strandet, um einen Wrestling-Film zu schreiben. Ich finde es so ein bisschen schade, dass jetzt diese Inhaltsangabe fast schon zu viel verraten hat, denn das, was da so kommt an Krimi-Handlung, empfand ich damals beim ersten Mal gucken als relativ überraschend. Also man kann schon sagen, jetzt hat man es ja leider gehört, da geschieht ein Mord. Ich empfand den Mord als sehr überraschend, weil es der Film eigentlich lange Zeit gar nicht hergibt. Es wirkt alles eher wie so eine etwas noirige Farce. Und das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt, schauspielerisch sehr beeindruckt. Steve Buscemi ist toll, aber John Turturro ist toll und John Goodman ist göttlich, man kann es gar nicht anders beschreiben. Und es ist eben ein unglaublich aufgeladener filmischer Text, was, ich glaube, mich damals mehr antörnte als heute. Ich bin heute mittlerweile in einem Alter, wo ich sage, ich lebe mich aber gern zurück und lass mich berieseln. Damals fand ich dieses aufgeladen, also vielschichtiges Skript großartig, also allein diese unsichtbare, aber reelle Bedrohung durch den Zweiten Weltkrieg im Hintergrund, also Themen wie Klassenkonflikte oder die Frage Kunst kontra Kommerz, was triumphiert, dieses Sprengen auch von Genrekonventionen, die Einflüsse anderer Filmemacher, die da offensichtlich auch im Barton Fink zu Tage treten, also nicht nur David Lynch, sondern eben auch Hitchcock und Polanski, der frühe Polanski, und also der Film ist unglaublich aufgeladen und, glaube ich, auch so einer der allerersten Filme, die man aus heutiger Sicht als postmodern bezeichnen könnte, die ich damals gesehen habe. Insofern, dass er eben schon sehr ironisch ist in seiner Erzählweise, also alles schon so metatextuell kommentiert, aber doch erstaunlich echt ist auch in der Melancholie, die er zeigt. Und einerseits unglaublich vielschichtig, also auf vielerlei Arten und Weise interpretierbar, aber dann doch auch wieder narrativ sehr geradlinig und eigentlich auch als normaler Thriller einfach so wegzugucken, wenn man denn möchte. Und das tört mich eben unglaublich an. Also ein Film, den ich eigentlich immer gucken kann, wenn ich Bock habe, richtig auf Nachdenken, ich muss mal was zum Grübeln haben, als auch wenn ich einfach sage, ich möchte mich berieseln lassen, einfach eine gute Krimi-Handlung erleben, weil der Film ist tatsächlich sehr spannend. Er ist vielleicht ein bisschen so lax in seiner Erzählweise, das mag jetzt vielleicht Leute auch stören, die sagen, ich will mich jetzt hier wirklich schockieren und berauschen lassen von Thrills und Spannung und Sex und Gewalt. Dafür ist er so ein bisschen zu lakonisch und behäbig in seiner Erzählweise, aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen und es ist ein unglaublich treffender Kommentar auf das zwangsläufige Scheitern des Künstlers in einem kommerziellen Umfeld und ein bisschen die Nebenrollen grandios besetzt. Ich liebe Barton Fink und die Liebe fußt eben auch auf dieser Seherfahrung, die ich als Teenager hatte, also 93, 94 im ZDF gesehen und total verliebt. Ich weiß nicht, ob ich mich heute nochmal so unsterblich in einen Film verlieben würde wie damals, aber ich würde ihm jeden empfehlen und meiner Wahrnehmung, wie gesagt, trotz seiner 3 Palmen, die er in Cannes gewonnen hat, unter anderem die Palme d'Or als bester Film des Jahres. Danach haben sie die Regeln überarbeitet, weil Barton Fink so viel abgesahnt hat, dass einige Kritiker sagten, man kann nicht einem einzigen Film 3 Palmen geben, also für den besten Hauptdarsteller, beste Regie und bester Film. Und danach haben irgendwie die Cannes-Organisatoren, Kuratoren gesagt, maximal 2 Palmen noch pro Gewinnerfilm.
Ach, okay.
Was ich sehr lustig fand, weil irgendwie Barton Fink zu gut war, was Barton Fink nicht geholfen hat, denn er ist ziemlich gefloppt an den Kinokassen. Und hat, wie gesagt, auch so ein bisschen stiefmütterliches Dasein geführt. Viele Jahre kam er erst relativ spät auf DVD und Blu-ray raus. Aber ich weiß, in Deutschland kaum zu haben. Ich habe mir damals auch die amerikanische DVD importiert, weil er viele Jahre ja gar nicht zu haben war im Handel, außer auf Video. Und I love it. Großartiger Film.
Cool. Also kann ich mir das eher so vorstellen wie eine Noir-Satire, nur dass der Privatdetektiv ein Schriftsteller ist?
Nein.
Okay. Weil so habe ich den immer so.
Ja, Barton Fink ermittelt eben nicht. Also er treibt eher durch die Handlung, er lässt sich treiben, er wird geschubst von anderen, beziehungsweise ist das Opfer unglückseliger Umstände.
Der Spielball.
Ja, genau, sowas. Was ihm aber in letzter Konsequenz eben auch da auf eine sehr perverse Art und Weise dazu verhilft, seine Schreibblockade zu überwinden. Was eben auch schon wieder so ein metatextuelles Element ist, weil eben die Coen selber, sie sagt immer in Interviews, sie litt nicht unter einer Schreibblockade, aber man kann schon damit vergleichen, selber sich so ein bisschen Frust, glaube ich, auch vom Leib schrieben. Also quasi einen Filmstoff entwickeln zu müssen in sehr kurzer Zeit für ein möglichst großes Publikum. Und das haben sie eben mit Barton Fink auf die Leinwand gebracht. Es ist auch nicht im konventionellen Sinne ein Thriller, als dass da irgendjemand ermittelt. Also es gibt schon ermittelnde Personen, unter anderem 2 Polizisten, die entpuppen sich aber relativ schnell als semi-korrupte, rassistische Arschlöcher und spielen dann keine wirklich tragende Rolle. Aber wie gesagt, ich möchte nicht zu viel verraten.
Okay, oh, cool.
Grandios, grandios.
Vielen lieben Dank für die Empfehlung auf jeden Fall. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Ja, C wird ein bisschen einfacher als B. Also B habe ich mir jetzt echt gekämpft. Aber das ist für Staffel 2 doch.
Ich kämpfe noch bei C ein bisschen rum. Da habe ich mehrere Auswahlmöglichkeiten. Mal gucken.
Okay.
Bin mal gespannt. Okay, Patrick.
Michael.
Mach's gut.
Bye, bye.
Tschüss.